Hi, hier ist Univox, das Bamberger Studentenradio.
Wir heißen noch gar nicht mehr Studentenradio.
Aber wie heißen wir denn dann?
Studierendenradio.
Ah, okay. Ich mach nochmal neu, warte. Hi, hier ist Univox, das Bamberger Studierendenradio. Vielleicht habt ihr ja auch mitbekommen, dass sich Univox vor gar nicht allzu langer Zeit von Studentenradio in Studierendenradio umbenannt hat. Der Trend geht im Moment weg vom generischen Maskulinum. Immer mehr Institutionen versuchen, genderneutrale Sprache zu etablieren. Aber generisches Maskulinum, was ist das überhaupt? Wie ein investigativer Journalist habe ich natürlich erstmal auf die Wikipedia-Seite geschaut. Und dort ist die Definition: Von einem generischen Maskulinum spricht man in der Linguistik, wenn Bezeichnungen männlicher Referenten benutzt werden, um eine Allgemeinheit zu bezeichnen, oder gemischtgeschlechtliche Gruppen oder Referenten, deren Geschlecht unbekannt oder gleichgültig ist. Das heißt auf gut Deutsch, dass wenn man von Studenten redet, nicht Studenten und Studentinnen sagt, sondern einfach nur das Wort Studenten und damit beide Geschlechter meint. Ehrlich gesagt finde ich diese Umstellung ein bisschen umständlich und auch unnötig, weil brauchen das Frauen wirklich heutzutage noch, dass man extra sie anspricht? Um das herauszufinden, habe ich mich mal unter Studenten gemischt und Mädels, aber auch Jungs befragt, was sie eigentlich von dem ganzen Sprachkuddelmuddel halten.
Ich kann mir schon vorstellen, dass manche darauf Wert legen, aber ich weiß nicht, in der heutigen Zeit finde ich das ein bisschen übertrieben.
Ich finde es prinzipiell richtig, dass darüber nachgedacht wird und dass da auch mal in der Gesellschaft so ein paar Dinge passieren, wo die Leute sich bewusst werden, so wie gehen wir überhaupt mit Sprache um und wie solche Sachen passieren.
Ja. Ich finde es unnötig. Also ich finde allgemein diese ganze Gender-Debatte ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie versuchen sich einfach nur Leute wichtig zu machen damit und Sachen halt zu verändern, die halt nicht verändern gehören. Also ich bin pro Frau, also pro, ja, also ich bin absolut niemand, der irgendwie jetzt Frauen unterdrücken will oder so, ganz im Gegenteil. Also ich finde es auch gut so, dass Frauen halt absolute Gleichberechtigung bekommen, aber jetzt einfach wegen so Begrifflichkeiten oder auch was jetzt wegen der Nationalhymne oder so war ja auch irgendwie im Gespräch, da irgendwas zu Vaterland, genau, das jetzt zu verändern, das finde ich total ein Blödsinn.
Ich finde es auch so eine Frage, geht es da wirklich jetzt darum, ob mich irgendjemand so darstellen will, okay, wir sind so offen und so weiter, oder ob es halt wirklich darum geht, welche Frau fühlt sich jetzt, sag ich mal, beleidigt, wenn der Studentenausweis, Studentenausweis heißt, ein Studierendenausweis, so. Ob man da jetzt nicht nur versucht, einfach irgendwie halt ein bisschen so dieses, was nicht bedrückt, und auch so dieses Image nach außen zu tragen, wir sind so offen und so weiter, obwohl es jetzt letztendlich wahrscheinlich eigentlich niemanden stören wird in Realität. So.
Ich finde es schon prinzipiell wichtig, muss ich sagen, dass darüber diskutiert wird, eben weil ungerechte Behandlung zwischen Mann und Frau schon noch aktuell ist, auch in der heutigen Zeit, finde ich. Aber es nimmt halt teilweise Ausmaße an, wie jetzt Studenten, Studierenden, also welche Frau sich da beleidigt fühlt, wenn man sagt, die Studenten, das verstehe ich nicht. Also da komme ich irgendwie nicht mit, warum ich mich da dann ausgeschlossen fühlen sollte. Weil das ist auch einfach, ich weiß nicht, ich finde, das ist schon so ein etablierter Begriff, auch in der Gesellschaft einfach, den es jetzt schon so lange gibt, wo schon immer die Allgemeinheit damit gemeint war, dass niemand, glaube ich, das Wort Studenten verwendet, um bewusst Frauen auszuschließen. Ich denke, da hat niemand eine böse Intention. Deswegen finde ich, dass es in der Hinsicht teilweise ein bisschen zu weit geht.
Ja, ich habe davor wirklich kein Problem gehabt mit dem Studentenausweis, mit dem Studierendenausweis. Ich glaube, es ist, ja, für viele angenehmer, weil man einfach irgendwie nicht in eine Klasse drückt, nur männlich ist und nur weiblich, sondern es einfach alle inbegriffen ist. In dem Sinne ist es eigentlich ziemlich gut, weil man einfach, ja, sich jeder integriert fühlt durch dieses Wort.
Ja, also ich muss sagen, das finde ich etwas übertrieben in bestimmten Dingen. Also ich meine, ich verstehe es, wenn sich, also es ist ja oft so, dass die Frauen sich darüber beschweren, weniger die Männer, wenn irgendwas nicht passt. Und ich finde, so in manchen Situationen ist es voll okay. Aber mit der Umbenennung von so vielen Sachen, also das hört man ja auch ständig wieder, dass irgendwas umbenannt wird, weil es den Frauen irgendwie nicht passt. Also ich bin da jetzt nicht so, dass mich das so stört.
Und ich würde sagen, dass wir in Sachen Emanzipation noch einige wichtigere Dinge haben, ja, als jetzt die Umbenennung von irgendwas. Also prinzipiell zum Beispiel gleichen Gehalt, gleiche Berufschancen, gleiches Ansehen.
Okay.
Solche Dinge sind um einiges wichtiger, aber da wird halt komischerweise nichts gemacht.
Mhm.
Aber dann wird irgendwas umbenannt, damit das gendergerecht ist, wo ich mir dann denke, das ist halt schon dezent unnötig.
Wie ihr ja auch in der Umfrage gehört habt, bin ich ja nicht der Einzige, bei dem das Thema generisches Maskulinum oder das Vermeiden des generischen Maskulinum auf kritische Ohren stößt. Deshalb habe ich mich gefragt, warum man das denn dann überhaupt macht, wenn eh nicht so viele dafür sind. Jetzt dreht sich alles um die Experten oder um meine Interviews, die ich geführt habe, um dem ganzen Thema auf den Grund zu gehen. Dazu habe ich dann die Gleichstellungsbeauftragten der Uni Bamberg aufgesucht, die Frau Prussart, und die hat mir Rede und Antwort gestanden, um meine Frage zu klären.
Also ich halte es für einen wichtigen Baustein in der Gleichstellung, dass man für eine sprachliche Gleichbehandlung sorgt. Das ist bei uns im Geschäftsleben eben an der Uni als öffentliche Verwaltung, und darauf beziehe ich mich jetzt ja dann nur, ist ein geschlechtersensibler Umgang mit der Sprache eigentlich wichtig. Und wir setzen uns auch dafür ein. Also es geht zum Beispiel darum, dass man sagt, gut, ein Rundschreiben von der Kanzlerin an die gesamte Belegschaft beginnt dann halt mit sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Finde ich völlig normal, finden inzwischen, glaube ich, alle normal. Das heißt, man will natürlich alle Leute erreichen, man will sie wertschätzen, man will sie natürlich auch motivieren. Und also das würde jetzt für große Unstimmigkeit sorgen, wenn da auf einmal nur liebe Mitarbeiter stehen würde. Ja. Vor dem Hintergrund, sprachhistorisch sind damit ja eigentlich alle gemeint. Das kommt natürlich so nicht an. Was man dazu auch sagen muss, ist, dass wir als Uni-Verwaltung auch an eine Richtlinie des Bayerischen Staats, das heißt gebunden, ist man eine Richtlinie gebunden. Also es gibt eine Richtlinie, die uns betrifft, die heißt Richtlinie für die Wahrnehmung und Organisation öffentlicher Aufgaben sowie für die Rechtsetzung im Freistaat Bayern. Mhm. Langes Wort, weiß nicht, ob Sie die schon kennen. Da ist seit 2004 ein Passus aufgenommen zur sprachlichen Gleichbehandlung, der in meinen Augen also einen recht praktikablen Ansatz enthält. Das heißt, es geht darum, dass man zum einen eine klare Linie fährt, dass man sagt, es ist die sprachliche Gleichbehandlung gewünscht, es sollen immer beide Geschlechter in dem Fall noch genannt werden. Möglichst keine, ne, diese Kürzungsformen, Mitarbeiter-Innen, also was grammatikalisch einfach ein falsches Wort ist, das sollte man vermeiden. In der Hinsicht sind da einfach so ein paar Vorschläge drin. Da ist aber auch kein Dogmatismus verbunden mit dieser Richtlinie, das gefällt mir ganz gut. Das heißt, wenn sprachlich jetzt dadurch so ein Gewirre entstehen würde, wenn man probiert, an vielen Stellen immer beide Formen zu nennen, dann ist es nicht praktikabel. Das heißt, Sprache muss verständlich sein, sie muss Rechtssicherheit erzeugen. Und da sind wir dran gehalten, das auch umzusetzen, und zwar seit 15 Jahren. Also das ist ja auch jetzt keine neue Erfindung. Ich kann daraus einfach mal einen Satz zitieren, der das vielleicht ein bisschen deutlich macht. Das ist der Artikel 2541 aus dieser Richtlinie. Zitat: Generische Maskulina sollen nur dann gebraucht werden, wenn gebräuchliche und verständliche Formulierungen nicht gefunden werden können oder die inhaltlichen Aussagen der Vorschriften unpräzise und unverständlich würden. Das ist ein Ansatz, den finde ich eigentlich ganz gut. Das heißt, man betrachtet sich dieses Thema aus einer eher kommunikativen und sprachpraktischen Perspektive. Und sagt, gut, wir wollen dafür sorgen, dass man halt, wenn beide gemeint sind, dann sagt man Mitarbeiter und Mitarbeiter, und probiert auch Sprachstereotype zu vermeiden.
Das heißt, die Uni Bamberg ist hier an eine Richtlinie gebunden, die zwar jetzt kein Dogma ist oder nicht verpflichtend ist, aber auf jeden Fall von oben, von der Landesregierung Bayern, vorgeschrieben ist. Ich habe die Frau Prussart dann auch gleich noch gefragt, was ihre allgemeinen Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte an einer Universität sind.
In Bayern ist es so, da gibt es eben Gleichstellungsbeauftragte an den Universitäten für den Verwaltungsbereich, ja, quasi, also für die ca. 550 Personen, die wir da haben. Und für den wissenschaftlichen Bereich sind die Frauenbeauftragten zuständig. Genau, es ist eigentlich unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir die Unileitung unterstützen bei der Umsetzung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes, in dem sind solche Sachen enthalten, dass man Männer und Frauen natürlich beruflich gleichstellen sollte, an gleiche Möglichkeiten eröffnen sollte, zu schauen, wo ist Potenzial, um was zu erreichen. Wo muss man Änderungen herbeiführen, wo zum Beispiel in Bezug auf Familienfreundlichkeit, was häufig auch ein Aspekt ist, um Frauen zu anderen Positionen verhelfen zu können, so in dem groben Rahmen. Hier an der Uni sind wir dabei, Personen zu beraten, die einfach gleichstellungsrelevante Anliegen haben, oder aber auch ganz großer Bereich Diskriminierung, Mobbing, Belästigung, da sind wir irgendwie ansprechbar, sind da eben auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sonst ist es so, dass wir bei Einstellungsverfahren teilweise beteiligt werden. Mhm. Also wenn Stellenausschreibungen sind, Vorstellungsgespräche teilweise. Also im Prinzip geht es darum, dafür zu sorgen, dass das Bayerische Gleichstellungsgesetz umgesetzt wird, und wir unterstützen die Unileitung dabei.
Ich habe mir zu dem Thema noch eine zweite Meinung eingeholt, und zwar von Michael Drescher. Der hat hier an der Universität Bamberg Philosophie studiert und beschäftigt sich auch intensiv mit dem Thema. Von der Vermeidung des generischen Maskulinums hält er Folgendes.
Also ich halte nicht viel vom Gendern, aus drei Gründen eigentlich. Der erste ist, es ist umständlich zu schreiben, zu sprechen sowieso, falls es überhaupt mal gesprochen durchgesetzt werden kann. Aber selbst beim Schreiben ist es umständlich. Ich hätte meine Bachelorarbeit Ich habe sie nicht gegendert, aber ich hätte sie auch nicht gendern wollen. Das wäre für mich zu umständlich gewesen.
Hierzu auch nochmal eine Stellungnahme von Frau Prussart.
Also ich für mich sehe da eigentlich kein Problem. Ich finde es wichtig, wenn man da einfach sich ein bisschen sensibilisiert und mal drauf achtet. Also ich finde, wenn man jetzt irgendeinen Text schreibt und man dann irgendwann mal auf so einen Begriff geht, nehmen wir zum Beispiel, man spricht dann irgendwann mal von Kunde, wenn man in der BWL, weiß ich nicht, wie irgendwas schreibt, ob dann wirklich bei jeder einzelnen Verwendung in einem längeren Text, in einer Seminararbeit oder einer Abschlussarbeit an jeder Stelle immer Kundinnen und Kunden stehen muss. Mhm. Wenn klar ist, ich meine jetzt keine speziellen Personen, sondern mal einen Allgemeinbegriff, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das finde ich jetzt, würde ich jetzt sagen, da muss man jetzt nicht eben sprachpolizeimäßig auftreten. Aber es kommt drauf an, wenn man das grundsätzlich komplett vermeidet, immer nur in der männlichen Form schreibt und spricht, finde ich es auch im Studium schwierig, weil man merkt schon, dass man natürlich einen anderen Blick dafür bekommt und dass es einem dann irgendwann noch auffällt, wenn man da einfach mal ein bisschen drauf achtet. Also nur an der Sprache hängt jetzt nicht die Entwicklung der Gleichstellung, aber es ist ein wichtiger Baustein, den man, also Sprache ist ein Machtinstrument. Und Sprache wird auch als Machtinstrument angewandt. Und wenn man es hier erreicht in der Uni, wo ja tatsächlich auch, was ist die Uni vor allem? Sie ist eine Forschungs- und Lehrstation, wo wir jetzt Studierende erreichen können, die danach dann irgendwie ins Berufsleben gehen. Und die wollen wir natürlich auch für bestimmte Themen sensibilisieren. Und dazu gehört eine Gender-Kompetenz, kann man das ja nennen, eigentlich dazu.
Ja.
Dass man da zumindest einen Blick dafür bekommt. Wenn man dann für sich entscheidet, ich brauche das nicht für mein persönliches Leben, dann ist das ja in Ordnung. Ja.
Der zweite Grund, es findet was statt, was uns von oben oktroyiert. Also quasi auf uns herabbefiehlt, wie wir schreiben sollen, obwohl Sprache eigentlich ein demokratischer Prozess ist, der über die Jahre hinweg sich gebildet hat. Und Argumente wie die Rechtschreibreform zählen, finde ich auch nicht, weil da wurde zwar festgelegt, wie geschrieben wird, allerdings aufgrund von den demokratischen Prozessen, die ich schon erwähnt habe, und nicht so eine neue Regel eingeführt, dass irgendetwas anders geschrieben werden soll ab jetzt, sondern einfach, um es zu verleichtern, das eh schon Gesprochene auch schriftlich festzuhalten.
Hierzu nochmal Frau Prussart.
Also Sprache ist ja tatsächlich ein lebendiges, also Sprache befindet sich in einem permanenten Veränderungsprozess, würde ich jetzt als Nichtlinguistin sagen. Ich hoffe, da bewege ich mich jetzt nicht völlig falsch, wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung, das würden Linguisten eventuell anders deuten, aber Sprache ist gelebt und verändert sich ja permanent. Im gesellschaftlichen Umfeld wird auch die Bedeutungszuschreibung zu Begriffen verändert sich, muss auch immer zeithistorisch betrachtet werden, ganz klar. Also würde ich sagen, Sprache ist nicht in Stein gemeißelt. Und wer entscheidet denn dann jetzt, welche Veränderung jetzt eine unnatürliche ist und welche eine natürliche?
Ja,
ist mir jetzt nicht so klar. Also ich finde bestimmte Sachen, so Gender Gap zum Beispiel, oder dieses Gender-Sternchen, die fände ich jetzt wiederum schwieriger, weil das ist zum einen nicht gut sprechbar und das ist oft auch nicht gut schreibbar. So. Das würde ich vielleicht eher in diese Kategorie künstliche Veränderung eventuell einordnen. Aber wie gesagt, Sprache verändert sich permanent und auch die Grammatiken werden ja dann umgeschrieben. Rechtschreibung. Das sind ja einfach reine Festlegungen. Also welche Instanz sagt denn, welche Entwicklung der Sprache die organische ist und damit die richtige und die erlaubte und welche nicht? Also ich denke, es hat sich spätestens seit den 1980er Jahren, wahrscheinlich auch schon seit den, vielleicht ausgehend von 1968, das weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht so bewandert, hat es sich natürlich stärker durchgesetzt, dass man halt vom generischen Maskulinum im Deutschen stärker weggeht. Und das würde ich auch als eine organische Veränderung der Sprache sehen. Was ich auch aber eigentlich schlimmer fände sogar, ist, wenn das Gegenteil einsetzt, wenn man in so eine Art Sprachpolizei kommt und sagt so, oh Gott, was darf ich denn jetzt noch sagen? Oder jetzt bin ich gezwungen, mich irgendwie anders zu verhalten oder andere Wörter zu wählen, ohne dass dabei aber eine Art gedankliche Veränderung oder Sensibilisierung stattfindet. Das wäre dann das, was man häufig unter dieser Sprachpolizei so meint. Das heißt, so dieses, man darf jetzt nicht mehr das und das und dann sind die Leute gezwungen, es nicht mehr zu machen, aber es hat keine inhaltliche Auseinandersetzung damit stattgefunden. Ja. Das fände ich schlimmer. Und da würde man dann auch nicht der Gleichstellung dienen. Würde man es eher wieder in so eine Ecke stellen, wo halt von irgendwem ein Verbot ausgesprochen wird und alle müssen sich ändern, aber es findet keine Umsetzung statt.
Der dritte Grund ist, dass Gendern keine Gleichheit schafft, sondern eher auf Unterschiede hinweist. Und eine gerechte und faire und friedliche Gesellschaft ist für mich eine, in der Unterschiede nicht hervorgehoben werden, wie durch das Gendern eben, oder das ständige Diskriminiertfühlen irgendeiner Identitätsgruppe, sondern eine Gesellschaft, in der jeder gleich behandelt wird. Und das ist meiner Meinung nach durch Sprache nicht zu schaffen, sondern eher durch die Werte, die vermittelt werden. Und die werden durch Erziehung, Regeln oder Kultur vermittelt und nicht durch zwanghaft übertriebenes Bevormunden und Kontrollieren der Sprache durch Eliten. Verstöße gegen Gleichbehandlung fangen meiner Meinung nach da an, wo das Geschlecht explizit erwähnt wird und nicht da, wo unsere seit Jahrtausenden entwickelte Sprache gesprochen wird. Ich finde, Gendern ist deshalb eher ein Gehirngespinst des dritte Welle-Feminismus aus den USA. Und die 68er-Eliten an den Universitäten haben den nun inzwischen leider mit großem Erfolg auch bei uns durchgedrückt.
Klar ist auf jeden Fall nach meiner Recherche, dass das Thema sehr kontrovers in der Gesellschaft diskutiert wird und dass es noch sehr lange brauchen wird, bis man auf einen gemeinsamen Nenner kommt, wenn das überhaupt jemals erreicht wird. Vielleicht habt ihr jetzt durch meinen Beitrag auch eine neue Sichtweise auf das ganze Thema erlangt. Falls ihr auch eine Meinung zu dem Thema habt, dann schreibt uns einfach auf unsere Facebook-Seite.